Box Club.
Was wäre, wenn wir Wiesbaden in eine akustische Zeitkapsel packen könnten?
Die Klänge des Hier und Jetzt bewahrt, aber auch die Meilensteine für das Morgen aufzeichnet.
Welche typischen Geräusche müssen unbedingt hinein? Und von welchen hoffen wir, dass sie zukünftig die Kulisse der Stadt bestimmen werden?
Ja, herzlich willkommen zum Boxcast Nummer 3. Wir sind jetzt im dritten und vorletzten Part von unserem Boxcast. Und jetzt haben wir hier noch einen fantastischen Gast, und zwar Manuel vom Queeren Zentrum. Magst du dich mal kurz vorstellen?
Ja, hallo, danke, dass ich da sein darf. Ich bin Manuel Wüst vom Queeren Zentrum hier in Wiesbaden. Bin hier in der Stadt schon in verschiedenen Aktionen unterwegs gewesen, meistens in diesem ganzen Kontext queerer Themen. Und jetzt seit etwas mehr als zwei Jahren, sind wir drauf und dran, eben ein queeres Zentrum hier in Wiesbaden zu etablieren.
Ja, vielen Dank. Wir hatten auch schon die Gelegenheit, mit Klee, einer der SozialarbeiterInnen im queeren Zentrum, länger zu sprechen und auch eure tollen Institutionen besuchen zu können. Das können auch alle, die es noch nicht gehört haben, gerne nachhören im Podcast Nummer 2. Dort kann man auch noch ein bisschen die Entstehungsgeschichte vom queeren Zentrum nachhören. Aber vielleicht kannst du es hier nochmal für unsere GästInnen vor Ort nochmal ein bisschen erzählen. Wie kam es denn dazu, dass es jetzt in Wiesbaden ein queeres Zentrum gibt? Weil wir kommen zum Beispiel aus Frankfurt und dort gibt es zwar eine kleine queere Jugendeinrichtung, aber ein queeres Zentrum in der Größe, wie es in Wiesbaden gibt, das können wir in Frankfurt noch nicht vorweisen.
Ja, da merkt man aber so ein bisschen den anderen Fokus. Wir haben mit Frankfurt eine große Stadt, die schon viele verschiedene Einrichtungen hat, an die man sich wenden kann. Und man hat es ja vorhin im Einspieler auch gehört, wie Klee das kurz formuliert, dass es aktuell nicht viele Orte in Wiesbaden gibt für die queere Szene. Vielleicht für alle, die da zuhören, was ist denn eigentlich damit gemeint, queere Szene? Damit sind alle Menschen gemeint, die sich irgendwie als lesbisch, schwul, bi, trans, inter identifizieren. Das bedeutet, diese Menschen, die haben nicht so die Anlaufpunkte innerhalb der Stadt, wo sie sich treffen können, wo sie was unternehmen können, wo es Aktivitäten für sie gibt. Klee hat im Einspieler von Bars gesprochen, aber neben dem, sag ich mal, Gastro-Angebot, man kann ja auch alles andere irgendwie mitnutzen, braucht es eben Anlaufstellen. Und das haben wir über die letzten Jahre aus der Szene, aus den verschiedenen Vereinen, die es gibt, die Aktivitäten machen, immer wieder als Hilferuf auch ein Stück weit gehört. Wir haben Beratungsangebote in der Stadt, die teilweise so stattfinden mussten, dass man spazieren gegangen ist im Park und dort Beratung wahrgenommen hat, was natürlich nicht unbedingt der beste Ort ist, wenn man über vielleicht auch intimere Themen sprechen möchte. Und da war ganz klar, es braucht einen Ort, es braucht Räumlichkeiten, die ganz fest da sind, an die sich die verschiedenen Aktionen eben wenden können. Und dafür setzt sich unser Verein ein, dafür setzen sich die verschiedenen Organisationen ein, die sich hier sammeln unter dem Dach, sage ich mal, des queeren Zentrums. Und wir sind ziemlich glücklich unterwegs gewesen, denn kurz nachdem wir den Verein gegründet haben und im Prinzip eine Infrastruktur erstmal organisatorisch geschaffen haben, hat sich eben schon ein Ort gefunden, wo wir zumindest übergangsweise sein können, wo wir übergangsweise jetzt Räumlichkeiten haben, bis wir unsere endgültige Bleibe dann hoffentlich in den nächsten Jahren gefunden haben.
Ja, das ist so schön. Wir hatten ja die Gelegenheit, bei euch zu sein. Es ist wirklich ein wunderschöner Ort im Grünen, leider ein bisschen schwer zu erreichen momentan, aber es ist wirklich das Wohnzimmer in der queeren Szene, steht nicht nur auf der Webseite, sondern wir haben uns auch wirklich da sehr, sehr wohl gefühlt bei euch.
Aber da sprichst du auch was an, was ja ganz gut zu den Runden vorher passt, das Thema Verkehr. Wir sind nicht im Stadtzentrum, das hat diverse Gründe, nicht nur, weil es schwer ist, im Stadtzentrum Räume zu finden, sondern eben auch, weil man für so eine Aktion und so einen Raum eben durchaus auch etwas Zurückgezogeneres braucht, kann, damit man nicht so auf dem Präsentierteller ist. Da kommen Menschen hin, die nicht geoutet sind, die also noch nicht in der Öffentlichkeit gesagt haben, dass sie zu dieser Szene gehören und die das vielleicht auch so handhaben wollen erstmal noch, weil sie noch ein bisschen ja, vielleicht Bedenken haben. Und dann ist natürlich ein Ort etwas außerhalb ganz gut, aber der muss trotzdem erreichbar sein. Und wir haben eine Buslinie, die dorthin kommt. Jetzt war die eine ganze Zeit lang unterbrochen wegen der großen Baustelle. Seit ein paar Tagen sind wir endlich wieder mit der Buslinie 3 erreichbar am Bornhofenweg. Von daher, unsere Öffnungszeiten sind jetzt auch, glaube ich, für alle in der Stadt wieder besser erreichbar.
Vielen Dank. Wir haben einen kleinen Einspieler vorbereitet, weil wir auch ja bei euch waren und haben dort mal die Ohren aufgesperrt und mal gehört, was wir dort neben euren tollen Gesprächen und eurem Zentrum noch, was die Natur uns noch erzählt und die Geräusche drumherum.
Kämpfen? Oder Handtuch werfen?
Ja, es gibt echt viele Vereine, also Sportverein, Landfrauen, wo ich persönlich dabei bin. Wir machen im Winterhalbjahr alle 2 Wochen für unsere Mitglieder Veranstaltungen, wo wir uns im Gemeindehaus treffen, wo es dann einen Kochkurs gibt, eine Arztberatung oder Bastelsachen, Spieleabend. Und unsere Mitglieder können dann kommen, wenn sie Lust haben.
Denn gestern Abend haben sich spontan 8 Menschen bereit erklärt, eine Nachtwache an dem Zebrastreifen aufzustellen und diesen heute Nacht mehrfach vor queerfeindlichen Angriffen verteidigt.
Also ich habe geschrieben, Gleichberechtigung, dass die Menschen alle gleich behandeln. Jeder muss Respekt vor jedem haben.
So, und dann wäre noch mal hier großen Applaus für meine Kämpfer.
In diesen Einspielern waren für mich jetzt irgendwie 2 Sachen von sozusagen zentraler Aussagekraft. Also zum einen, dass der Bach, der auch an der Walkmühle fließt, im Prinzip auch eine Verbindung schafft zum Westend, wo auch der Golden Boxing Gym beheimatet ist. Und genau, das wäre ja der weitere GesprächspartnerInnen, die weiteren wären vom Golden Boxing Gym gewesen. Dafür haben wir diese Verbindung dann auch geknüpft. Und das andere war ein Gespräch, das wir in Kloppenheim geführt haben. Und auch dort wurde in besonderer Weise auf Vereinsarbeit hingewiesen. Und ich glaube, und da ist für mich einfach dann die Schnittmenge sozusagen zwischen dem queeren Zentrum, Golden Boxing Gym und auch einfach Kloppenheim und Leben jenseits des Zentrums. Ich glaube, ohne Vereinsleben und ohne soziales Engagement sähe es irgendwie überall sehr traurig aus.
Das stimmt wohl, ja. Ja, das sieht man auch immer wieder. Ich meine, wir jetzt als queeres Zentrum, um mal da anzufangen, sind zwar gefördert von der Stadt und es ist auch eine Initiative, die sehr aus der Stadtpolitik gerne gesehen wird. Nichtsdestotrotz kommt sowas nicht zustande, weil, irgendwelche PolitikerInnen diese Idee haben, sondern sowas kommt zustande, weil man aus Vereinsarbeit, aus dem Ehrenamt heraus den Bedarf auch formuliert und auch eben stark in die Öffentlichkeit rückt. Wir hatten einen kurzen Ausschnitt im Einspieler auch vom CSD gehört, wo es ja eine große Demonstration hier in Wiesbaden auch gab, wie in vielen anderen Städten jetzt über den Sommer auch. Und all das ist ehrenamtlich organisiert. Das bedeutet, es braucht Vereinsarbeit, es braucht diese ehrenamtliche Organisation, um eben Themen in den Fokus zu rücken, sei es eben queere Themen in meinem Fall oder eben Verkehrsthemen, wie wir es eben in der Runde vorher gehört haben, oder eben Sportthemen, wie sie sonst jetzt heute noch zu Wort gekommen wären. Das ist wirklich ein sehr verknüpfender und sehr starker Faktor, ja.
Ja, du hast es auch angesprochen, ne? Also ne, dieser im Einspieler auch sozusagen dieser O-Ton vom CSD, da ging es ja dann auch, also in dem Fall dann nicht um Vereinsarbeit als solche, sondern sozusagen als spontane, notwendige Solidarität, also dass sich Leute zusammenschließen von jetzt auf gleich, um einfach für eine soziale und geteilte Sache zu kämpfen oder sich solidarisch zu engagieren.
Ja, absolut. Und das ist im Prinzip auch so ein Aufhänger für mich in den letzten Wochen gewesen, wenn es dann, wie jedes Jahr, wenn CSDs stattfinden, immer wieder die Frage aufkommt, naja, warum müsst ihr denn irgendwie auf die Straße gehen, da so schrill rumlaufen, so laut sein, könnt ihr nicht einfach sein, wie ihr wollt und zu Hause das privat machen und so. Und ich sehe aber eben, dass im Alltag die Übergriffe und die Angriffe auf Menschen, die eben aus der queeren Szene kommen, doch nicht nur weiterhin da sind, sondern teilweise auch intensiver werden, im Sinne von, dass sie aggressiver werden, dass sie persönlicher werden. Und das zeigt eben, dass wir uns da weiterhin laut positionieren müssen, laut zusammenschließen müssen. Jetzt in dem Fall ging es um eher ein symbolisches Zeichen. Die Stadt hatte vor dem CSD einen Zebrastreifen in Regenbogen gestaltet, hier ganz um die Ecke, der direkt in der ersten Nacht dann beschmiert wurde. Dann wurde er gereinigt, dann haben wir eine Nachtwache aufgebaut, damit er halt eben zumindest bis zum CSD noch sauber bleibt. Da könnte man jetzt sagen, naja gut, ist irgendein Zeichen, wurde beschmiert, ist ja keiner zu Schaden gekommen. Aber ich höre immer wieder aus der Szene in den letzten Monaten und in den letzten Jahren ging es, weil dann Corona war und man eher im Privaten war, aber jetzt in den letzten Monaten wieder verstärkt, okay, ich bin in der Stadt unterwegs und ich werde beschimpft, ich werde angespuckt, ich werde teilweise angegriffen, wir haben Übergriffe, ihr aus Frankfurt kennt das, in Frankfurt gab es eine ganze Reihe von Übergriffen in den letzten Jahren und das ist eben etwas, was wir in unser tägliches Leben als queere Menschen einbauen. Das bedeutet, gehe ich durch die Stadt als relativ selbstbewusste Person, überlege selbst ich mir, nehme ich meinen Freund an die Hand, weil ich weiß, alle um mich herum wissen jetzt etwas Privates von mir und ich mache mich angreifbar, weil ich anders als die Normgesellschaft bin. Und das ist eben so ein Grund für mich zu sagen, okay, das, so kann es nicht sein, so darf es nicht sein. Wir sollten alle frei und entspannt durch die Stadt gehen können. Und dafür bin ich dann eben laut und versuche eben in der Form von Ehrenamt, in der Form von Vereinen, in der Form von Aktionen eben aktiv zu werden und ein Zeichen zu setzen.
Ja, vielen Dank dafür. Das wäre jetzt so eine tolle Überleitung gewesen zu unseren anderen GästInnen, die leider nicht gekommen sind. Und zwar, wir hatten nämlich zwei junge Boxerinnen hier, und zwar die deutschen Meisterinnen auch, die uns total gerne etwas erzählt hätten, wenn jetzt nicht dieser Unfall gewesen wäre, über ihre Situation als Frauen in einem doch sehr als männlich gelesenen Sport. Im Vorgespräch erzählten sie mir, dass das aber auch schon, also es ist schon das Boxen auch gerade für Frauensternchen, gerade total Zulauf gewinnt. Also auch in Frankfurt gibt es immer wieder neue Mädchen- oder Frauentreffs, Boxangebote, aber auch im privaten Sektor wird das gerade entdeckt, so ähnlich wie Frauenfußball ist das, glaube ich, eine Sportart, die gerade auf dem Vormarsch ist. Ich habe gelesen und auch habe Freunde in Berlin, dass es auch in der queeren Szene gerade Boxen gerade so ein Thema wird. Also in Berlin gibt es allein, glaube ich, mindestens 3 queere Boxclubs, die sich gegründet haben in den letzten Jahren. Und was ich jetzt auch von Rashid im Vorgespräch gehört habe, ist, dass Boxen nicht, also wie sich es auch immer nach außen repräsentiert, sozusagen nur ein brutaler Sport ist, sondern ganz im Gegenteil, es hat eine sehr starke Regelhaftigkeit und auch die Kultur, gerade deswegen haben wir auch mit Rashid gesprochen, ihn eingeladen, der jetzt hier leider nicht hier sitzen kann, ist ein ausgesprochener Fairness geprägt. Das ist zumindest in den Clubs, die das für sich als wichtige Bilder verankert haben, ein ganz wichtiger Wert.
Ja.
Und die jungen Boxerinnen erzählten mir auch, ich rede jetzt einfach mal weiter, weil das haben die mir vorher erzählt, ist leider nicht mehr da, dass es halt auch etwas mit dem Selbstbewusstsein macht. Oder wie laufe ich durch die Stadt? Ich glaube, es ist generell mit Kampfsport so, Boxen ist vielleicht auch nochmal da besonders. Wir können die Expertin leider nicht befragen, aber vielleicht an dieser Stelle die Frage an dich, spielt Boxen in der queeren Szene in Wiesbaden? Ist das etwas, was interessant ist? Oder ist es etwas, ist Kampfsport oder Sport generell bei euch ein Thema und wenn ja, wie?
Ja, also um erstmal bei dem Boxen anzuknüpfen, wir haben aktuell und ich formuliere das absichtlich mal so, keine aktive queere Boxgruppe oder so etwas. Was wir haben, sind immer wieder mal die Themen Selbstverteidigung aus den Gründen, die ich eben auch genannt habe. Und da geht es nicht nur darum, dass man dann in der Situation, wenn man in der Stadt irgendwie angepöbelt wird, direkt drauf losschlägt, sondern wie du das schon formuliert hast, es geht eigentlich eher um eine Haltung und ein Selbstbewusstsein und ein, ich gehe durch die Stadt mit dem Wissen, wenn es hart auf hart käme, könnte ich und stehe nicht ganz blank da und so. Denn im Zweifel steht die Polizei nicht nebendran und kann eingreifen, sondern ich bin auf mich alleine gestellt. Von daher, das spielt schon eine Rolle. Und da gibt es immer wieder Angebote, unter anderem auch im Zentrum, im queeren Zentrum, aber auch von den anderen Vereinen drumherum. Und das bietet mir jetzt gerade so ein bisschen den Bogen, denn das Thema Sport und queerer Sport spielt schon eine Rolle. Es gibt in Frankfurt einen ganz großen Verein, den FVV, Frankfurter Volleyballverein, riesige queere Community. Und wir haben hier in Wiesbaden vereinzelte Aktivitäten. Wir haben Zumba gehabt, wir haben Volleyball, es gibt eine Laufgruppe, es gibt immer wieder Wandern, was gemacht wird. Und jetzt fragt man sich, naja gut, warum können denn die queeren Leute nicht einfach in einen anderen Sportverein gehen? Können sie. Absolut. Und in vielen Sportvereinen ist das auch kein Thema, wenn man da irgendwie als geoutete Person mit dabei ist. Alles gut. Nichtsdestotrotz bietet es mir nochmal eine Art Schutzraum in so einem queeren Umfeld, dass ich halt eben nicht Angst haben muss, dass ich komisch angemacht werde, weil ich, keine Ahnung, mich vielleicht doch ein bisschen anders bewege als jemand anders oder, keine Ahnung, den Ball nicht gefangen habe und als irgendwie, ja, die Schwuchtel hat dann den Ball nicht gefangen, irgendwie diskriminiert werde. Sondern ich habe ein Umfeld, in dem ich einfach so sein kann, wie ich bin, was nochmal ein bisschen entspannter für mich ist. Und da gibt es ein vielfältiges Angebot, vor allem von dem Verein Warmes Wiesbaden organisiert, einer der queeren Vereine hier im Raum Wiesbaden. Und wie gesagt, eben das Thema Selbstverteidigung spielt aber trotzdem auch eine Rolle. Und da gibt es immer wieder vereinzelte Angebote, aber kein durchgängiges Boxen oder Ähnliches in der Richtung.
Mhm. Okay. Wir hatten hier so als letzte Frage nochmal die imaginären Gäste.
Ich sehe gerade, ja? Da wird schon,
da wird schon das Handtuch geworfen.
Das Handtuch ist schon in der Hand. Es wird okay. Jetzt geworfen.
Es wird jetzt geworfen, dann können wir aber trotzdem noch ganz schnell die letzte Frage stellen.
Ja, jetzt würde erstmal noch der dritte Teil der Partitur kommen und dann haben wir danach ja noch etwas Zeit. Insofern übergebe ich jetzt sehr gerne wieder an Jörg für den dritten Satz der Wiesbaden Zukunftspartitur.
Unboxing the City. Aufprall eines Fußballs, der alle 3 Sekunden gegen ein Metallgitter prallt. Das Klackern von Spraydosen in der Nacht. Das sanfte Plätschern sich selbst reinigender Fassaden. Das Wabern von Ideen, die nie umgesetzt werden. Der Klang der Freiheit von Kriminalität. Der Klang der Freiheit von Religion. Der Klang der Prävention. Der Klang der Unspießigkeit. Das gigantische Geräusch einer Welt ohne Gewalt. Ein Fahrradkorso mit tausenden Fahrradklingeln am Tag der Abschaffung von Schulnoten. Der Klang eines guten Rufes in der Gesellschaft, der Klang immer gut klingender Kassen oder einer Welt ohne Geld. Der Klang lyrischer Bildbeschreibungen, der Klang öffentlich rezitierter und andächtig rezipierter Gedichte. Der Klang von notenfreiem Unterricht, der spontane Freudenjubel, wenn etwas richtig schön war, die Stille ehrlichen Gedenkens an frühere Verbrechen. Hellau, Schmalzlaut eines Kneteigs, wie der Fernseher klingt, wenn das Privatfernsehen komplett von Arte und dem Telekolleg verdrängt wurde. Wie es klingt, wenn es mehr Rampen für Absprünge unterschiedlichster Art gibt. Wie es klingt, wenn man durch die Straßen spaziert und nirgendwo Müll liegt, der ein blödes Geräusch macht.
Vielen Dank.
Dann kommen wir jetzt zu den 2 Abschlussfragen. Vielleicht dürfen wir dich als Repräsentant des queeren Zentrums fragen. Könnt ihr Tipps und Tricks weitergeben an unsere HörerInnen? Was brauchst du, um erfolgreich zu kämpfen?
Um erfolgreich zu kämpfen, brauche ich, glaube ich, vor allem Ausdauer. Denn Kämpfen ist nicht ein Sprint, dass ich einmal was reinstecke und damit die ganze Welt verändert habe, sondern wirklich diese Ausdauer und diese Energie immer wieder gefühlt, immer wieder von Null anzufangen, aber trotzdem auch zu sehen, dass sich Schritt für Schritt, Stückchen für Stückchen etwas ändert. Ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt. Und ich hoffe, dass mir die Boxerinnen da auch zustimmen können, dass es dort eine Parallele gibt.
Jetzt haben wir euch gefragt, was könnt ihr uns für Tipps geben? Also ich will gar nicht an ihr und euch aufmachen, aber ich spreche jetzt hier in deiner Funktion als Vorstand des Queeren Zentrums sozusagen. Was braucht ihr denn von allen anderen? Was braucht ihr? Braucht ihr, um gut leben und arbeiten zu können?
Wir brauchen eine öffentliche Unterstützung. Das heißt also nicht nur im Juni, dem Pride Month, irgendwie schön die Regenbogenfahnen raushängen und sagen, hey, ich bin so offen und ich habe ja nichts gegen die, aber, wie es oft so heißt, sondern eben im Alltag einzuschreiten, den KollegInnen nicht durchgehen zu lassen, wenn sie irgendwelche Sprüche machen wie, ja, die sieht ja aus wie eine Kampflesbe, ja, der wirft ja wie ein Schwuler oder sowas in der Richtung, oder irgendwelche Sprüche kommen, dass Frauen irgendetwas nicht so gut können wie Männer oder was auch immer. Diese Sprüche dürfen wir nicht durchgehen lassen, denn in dieser Sprache, in diesem Alltag manifestiert sich ja schon Diskriminierung. Das bedeutet, im Alltag einschreiten und nicht darauf warten, dass sich irgendwer gestört fühlt, sondern das von Anfang an eben zeigen, dass Diskriminierung bei uns im Alltag keinen Platz hat.
Vielen Dank für, ja, weiß nicht, die offene Aussprache, weil ich glaube, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Genau, nehme ich auch so wahr, dass es da einfach auch, ne, in dieser Alltäglichkeit einfach auch die, im Prinzip die Weichen auch gestellt werden, oder dass da natürlich auch eine Veränderung vonstatten gehen muss und kann, genau, und nicht einmal im Jahr Buße tun nach christlichen Prinzipien. Und aber genau, sobald man dann einfach nach 19 Uhr zu Hause angekommen ist, sich nicht mehr drum zu scheren, wie es Leben auf der Straße eigentlich ist, ja, für die, die es einfach dann auch die's zu spüren bekommen, sozusagen.
Absolut.
Das war, glaube ich, der Schlussgong der dritten Runde. Vielen Dank.
Danke euch.
Wir bleiben hier weiter am Tisch und öffnen dann nach der Showband nochmal das Gespräch fürs Publikum.
One, two, three, four. Bread.
Herzlich willkommen bei unserer vierten und letzten Box-Club-Runde. Da soll es dann nochmal um das Thema Menschen zusammenführen im weitesten Sinne gehen. Und deswegen ist es ganz wunderbar, dass hier nochmal unser Podcast-Tisch wirklich knallevoll ist jetzt mit Leuten. Vielleicht stellt ihr euch nochmal reihum, bei dir beginnend, ganz kurz in 2, 3 Sätzen vor, wer ihr seid und was ihr macht.
Hallo, mein Name ist Jana und ich habe während dem Kunstsommer die Koordination übernommen und die verschiedenen Projekte und Veranstaltungen miteinander vernetzt, verwoben und begleitet.
Okay, gegen den Uhrzeigersinn. Hallo, ich bin Alex, ich bin Filmemacher und Musiker in Wiesbaden und begleite den Kunstsommer filmisch dieses Jahr.
Ja, Titus Grab, beteiligt mit dem Straßennamensprojekt im ehemaligen Feldherrenviertel.
Und ich bin der Manuel Wüst vom Queeren Zentrum hier in Wiesbaden.
Okay, vielen Dank. Wir haben als letztes Thema nochmal einen O-Ton oder 3 O-Töne vorbereitet, der so ein kleines Ratespiel darstellen soll. Die Kategorie heißt dementsprechend Mixtape. Und ich sagte ja schon, es geht darum, Leute zusammenzubringen. Also ist jetzt die spannende Frage, wie gut kennt ihr euer Wiesbaden und hört ihr an den 3 Tönen, um welche Stadtteile es sich jeweils handelt? Und dann gucken wir, ob wir das aufgedröselt kriegen. Ton ab, bitte.
Mixtape!
An einem durchschnittlichen Tag eigentlich ruhig. Eigentlich ruhig, ja. Gegen zu den späteren Stunden, so 18 Uhr, 19 Uhr, ja, ab da. Gut, klar, die Volleyballer, die machen Klatsch-Klatsch mit ihren Bällen. Das gleiche machen die Basketballer, die hier an mehreren Plätzen angesiedelt sind. Die hörst du dann auch, aber nicht über das ganze Gelände, sondern rund um ihren Space. Und ansonsten, ja, ist eher ruhig. Man kann hier sitzen und ein bisschen für sich sein mit ein paar anderen Leuten oder auch tatsächlich mal eine Gitarre auspacken und vor sich hin trillern, sag ich mal.
So, jetzt seid ihr dran. Das waren 3 unterschiedliche Eindrücke. Was war was? Freiwillige vor. Das erste ist ja, glaube ich, recht einfach, oder? Da nickt schon jemand?
Du hast genickt, du hast sogar dich gemeldet zwischendrin.
Ich hätte jetzt gesagt, weil ihr in Kloppenheim gewesen seid, haben wir am Anfang Pferdehufen von dort gehört.
Genau, richtig. Genau, das war in Kloppenheim. Du kannst vielleicht kurz noch mal was zu Kloppenheim erzählen.
Ich war ja, da waren wir bei Doyles Hofladen zu Gast. Das war ganz wunderbar. Es war an einem Samstag. Es war ziemlich heiß. Es war dieses Wochenende, wo angekündigt wurde, es wird irgendwie 37 Grad. Deswegen hatten wir relativ wenige Gäste dort. Aber die da waren, waren ganz zauberhaft und haben die Handtücher in den Hofladen reingeworfen. Und es schlappten auch 2 müde Pferde vorbei, aber nur morgens um 10, weil danach war in Kloppenheim einfach wirklich nichts mehr los, weil es so wahnsinnig heiß war. Aber Pferde, würde ich sagen, sind ein ganz typisches Geräusch davon. Insofern würde ich sagen, du Spohr.
Genau, ein gutes Beispiel für einen eher dörflicheren Part, der in Wiesbaden ja durchaus auch in bestimmten Vororten nach wie vor vorhanden ist, ne? Und sozusagen Teil zum, der gesamten Mixtur beiträgt. So, was war Nummer zwei?
Ich bin mir nicht 100% sicher, aber es könnte Richtung Kulturpark sein, weil dort der Volleyballplatz ist und Basketballfeld und ja auch diese Sportanlage, nenne ich es jetzt mal, ist.
Genau, richtig geraten.
Juhu!
Kandidat hat so viele Waschmaschinen gewonnen, wie sie tragen kann.
Endlich!
Genau, das zweite war der Kulturpark, wo eben einer der Organisatoren, der da auch mit zuständig ist, die Wiese zu, sozusagen gefüllt zu kriegen mit Bands und Co. ein bisschen erzählt hat, wie sich der Kulturpark anhört an einem normalen Tag, wer da alles so unterwegs ist. Das war eben auch unsere Wahrnehmung. Die älteren Herren, die da Pool spielen, die Jungs und Mädels, die da trainieren, die anderen, die Volleyball spielen, die Skater und so weiter und so fort. Genau. Und jetzt, was war die Nummer drei?
Hast du eine Idee? Ja, ich habe die Vermutung, dass Axel Schweppe damit zu tun hat, dass der Rolling Art Train von Axel Schweppe und Team im öffentlichen Raum unterwegs war und dort auf eine Motorsense oder ein ähnliches Gerät vom Grünflächenpflege oder Gelbflächenpflege mehr getroffen ist.
Wunderbar, ihr kennt eure Stadt hervorragend gut, stelle ich fest. Genau, also das letzte war die Walkmühle, da gab es ja das große Fest am 1. Juli und da ist auch der Art-Train aufgeschlagen. Maike, vielleicht kannst du auch noch mal kurz was erzählen, du warst da auch vor Ort, ich nicht.
Schon wieder nicht. Es ist ziemlich genauso, wie du sagtest, Titus. Also wir waren dort, es gab das große Kunstfest im Garten und ziemlich genau, als der Rolling Art-Train vorbeikam und sehr schön anfing zu spielen und auch die beteiligten Besucherinnen durften ja auch diesen Rolling Art Train bespielen, dachte ein Nachbar sich, ich würde jetzt mal doch die nächsten 2 bis 3 Stunden irgendetwas zersägen. Es kam leider nicht zu einem vermittelten Gespräch. Es hat vielleicht auch eine Vorgeschichte, die wir nicht kennen. Jedenfalls lief eigentlich tatsächlich fast parallel durch die Performance durch diese Motorsäge. Ich finde, so im Nachgang ist es ganz interessant. Es ist doch ziemlich Fluxus, finde ich. So ist der Alltag. So ist das. Alles fließt ineinander. Ob man das jetzt schön findet oder nicht, Symphonie oder Kakophonie, das mag jede Zuhörerin für sich entscheiden.
Ja, und da sind wir schon mitten beim Thema Fluxus. Ja. Wir sind ja Teil, also der Boxclub besser gesagt, der ja nicht wir sind. Der Boxclub ist eingeladen worden vom Festival Fluxus Sextiles im Rahmen des Kultursommers und das Ganze bezieht sich auf die Fluxusbewegung, die ja hier in Wiesbaden unter anderem eine ihrer zentralen Anfänge genommen hat durch das berühmte Konzert 61 und eine der zentralen Figuren, ja kein Problem, wollen Sie was sagen, hier ist das Mikro? Ja, bitte, dann aber so, dass es alle hören.
Ja, ich bin Frau Gerhardt. Ich hatte über 50 Jahre die Parfümerie Jeannette in der Ellenbogengasse, eine Institution. Und jetzt gibt es ja keine Parfümerien mehr. Und da ich das einfach mein Zuhause war, kann ich nicht loslassen, obwohl ich weiß, dass es passé ist. Es ist alles passé. Ich habe sogar die Krone der Höflichkeit in Wiesbaden von 1976 oder 72 von diesem Kurdirektor Deisenroth bekommen. Also wenn Sie googeln, die jungen, getüchtigen Menschen hier, dann können Sie mich im Internet sehen. Nicht, dass ich damit jetzt hier offerieren will. Ich wollte Ihnen nur sagen, da ich am Ende meines Lebens bin und heute ganz depressiv bin, mische ich mich in die Stadt, weil ich einfach nicht loslassen kann. Ich war damals ein junges Mädchen, ich habe 2 Töchter von 68 und 58. Und es ist einfach, wenn Sie irgendwo fragen, so ganz am Rande, wer ist Jeannette? Ich habe auch hier mein Kärtchen, dann weiß jeder. Oder ich gehe vor lauter Einsamkeit in den Kurpark, setze mich auf sämtliche Bänke peu à peu, damit man mir sagt, ach Jeannette, ach Frau Gerhardt, wie geht's Ihnen denn? Und da mir der liebe Gott jetzt auch noch meine Augen genommen hat, erst mal einen Laden, weil das ist ja jetzt das Bürgerhaus da. Und dann mein Mann, mit dem ich 68 Jahre verheiratet war und jetzt meine Augen, bin ich natürlich, Entschuldigung, bin ich sehr in der Psyche nicht ganz okay. Und jeder stellt mich auf meinen Platz mit meinem Alter. Ich bin 33 geboren. Und ich kann es nicht fassen, weil der Kopf und alles geblieben ist, wie damals, als ich jung war. Es hat sich nichts verändert. Und der Körper zeigt mir halt, dass das passé ist. Siehe Augen, Ohren etc. das Gehen. Und ich weiß, höre das leider gar nicht so gut, obwohl ich so ein doofes Ding im Ohr habe. Und ich Ich möchte einfach am Leben teilnehmen. Ich kann also nicht loslassen. Bitte nicht
böse sein. Nein, dann vielen Dank für Ihren Mut, dass Sie hier das Wort ergreifen und sozusagen von sich erzählen.
Und vor allen Dingen, Frau Gerhardt, danke, dass Sie so lange das Wiesbadener Stadtleben geprägt haben und immer noch prägen. Das muss eine wahnsinnige Arbeit gewesen sein und ein großer Verdienst.
Stadt. Ohne diese Stadt kann ich überhaupt nicht leben und ich kann Ihnen auch alle Bürgermeister aufzählen. Die waren alle meine Kunden, ob das der Schmidt war und wie die alle hießen.
Ja.
Alle kamen und ich, wenn die in den Laden kamen, ich wusste sofort, welcher Duft passt. Ich bin da eine Koryphäe. Ich weiß sofort bei jedem, auch bei Ihnen hier, 2, 4, 6, wüsste ich sofort, welcher Duft passt. Und das ist kein Beruf gewesen, das war eine Berufung. Ich danke Ihnen.
Dankeschön. Vielen Dank. Dann bekommen Sie jetzt hier Ihren Applaus. Also die jungen Leute, Gisela Gerhardt, googeln ist jetzt der Auftrag und sich nochmal erinnern, ja, Leute zusammenbringen ist auch eine Frage von Generationen zusammenbringen. Weil das tatsächlich, wir leben in einer Zeit, die sich wahnsinnig beschleunigt, die Dinge wahnsinnig schnell verändert und wir vergessen dann manchmal, natürlich die Älteren haben momentan, weil sie einfach mehr in den, sag ich mal, an den politischen Schaltstellen noch sitzen, natürlich auch gewisse Macht nach wie vor. Auch das Rentenproblem spielt da irgendwie rein, aber trotzdem ist einfach das Tempo, die Dynamik sozusagen der Transformation ist so schnell geworden, das Wissen, das vorherige Generationen akkumuliert haben, immer schneller verfällt und dass Leute dadurch natürlich dann auch an Macht, Ansehen, Einfluss und natürlich auch Respekt verlieren. Titus, du wolltest gerade noch was dazu sagen.
Ich wollte gerne einen oder zwei Sätze zu dieser ungeplanten Begegnung an diesem Tisch sagen. Es ist genau das, was den öffentlichen Raum so wichtig macht oder wo was so kostbar und gleichzeitig nicht in dieser Situation hier, aber in anderen so herausfordernd ist. Der öffentliche Raum gehört allen. Und das ist natürlich nicht immer gewährleistet. Und diese starke Segregation und Spaltung, die in Wiesbaden meines Erachtens deutlich zunimmt, an Fahrt aufnimmt, führt natürlich nicht dazu, dass alle überall gleichmäßig präsent sind. Ganz im Gegenteil. Ja. Die Stadt ist sehr stark in Kieze, in soziale Milieus, in sich immer weiter voneinander entfernende Teilräume gegliedert. Und das wäre jetzt mein Wunsch, dass das, was hier passieren konnte, spontan, ja, dass wir gemeinsam schauen, dass offene Räume entstehen, spontane Situation eingebunden wird und nicht die Trennung und Spaltung gepflegt wird. Und insofern ist das natürlich wunderbar. Öffentlicher Raum und Fluxus, das passt 100%ig zusammen und darf Programm werden für den Wiesbadener öffentlichen Raum.
Vielleicht vor allen Dingen, ich meine, dass sich verschiedene Gruppierungen oder Bezirke ergeben, das ist ja was ganz Natürliches. Ich meine, das ist einfach so angelegt, aber dass man vor allen Dingen die Kommunikationsoffenheit bewahrt. Ich glaube, das ist das Wichtige, dass man neugierig bleibt und sich auch einfach mal auf Gespräche einlässt, die vielleicht nicht geplant sind und die nicht choreografiert sind. Und dann kann man vielleicht was lernen oder man kann auch sagen, boah, damit gehe ich überhaupt nicht einher, aber man hat irgendeinen Mehrwert definitiv davon.
Das, was ihr beschreibt, haben wir auch erlebt an den noch relativ kurzen Zeiten, die wir in den verschiedenen Stadtteilen waren. Aber das, wir sind ja sozusagen erstmal wie gelandet, wie die Aliens in einem Stadtteil. Und der Vorteil ist, dass wir erstmal keinen Auftrag haben. Und das wird von vielen Menschen so gelesen, dass wir ansprechbar sind, was wir auch waren und was wir auch sein wollten. Und von vielen, auch älteren Menschen, haben wir diese Geschichte auch erzählt bekommen. Allerdings auch nicht nur von älteren Menschen, sondern ich könnte das genau bestätigen, was du gesagt hast, Titus, dass sehr viel in Kategorien gedacht wird. Wir und die anderen und wenige Orte. Das wurde aber auch nicht nur als, sage ich mal, Situation beschrieben, als Missstand, sondern es wurden auch Lösungen entwickelt. Relativ schnell. Also wenn man die Leute fragt, die wissen relativ gut, was sie brauchen. Und zwar Orte der Begegnung. Im Stadtraum einfach sich so auf der Straße zu treffen, passiert einfach relativ selten. Wir haben hier einen Tisch aufgebaut und sofort kommen die Leute und reden miteinander. Das ist, sage ich mal, der kleinste Ort der Begegnung. Solche Orte braucht es, wo sich sagen, intergenerationell, egal, sexuelle Orientierung, Herkunft, sozioökonomischer Standard, wie auch immer, wo sich Leute treffen können und sich safe fühlen können und einfach eine coole Zeit miteinander haben können. Und ich denke, das ist die Überleitung auch nochmal zu George Matunas und zu Fluxus.
Ja, genau. Also das wollte ich nur noch mal so als die kleine Klammer, den Bogen irgendwie noch mal zu dem Anfang des Ganzen irgendwie schlagen. Also einer der zentralen Figuren von Fluxus war ja George Matunas, der hier in Wiesbaden eine Zeit lang als, ich glaube, beim Militär, beim amerikanischen Militär gearbeitet hat. Und dann hier das Fluxus-Konzert mit initiiert hat. Und er ist überhaupt einer der zentralen Namensgeber auch dieser ganzen Bewegung und hat das alles zusammengehalten. Und er hat versucht dann später, er musste dann hier aus Wiesbaden wieder weg, ist dann wieder nach Amerika gegangen, nach New York und hat dann da in Soho versucht, sogenannte Fluxus-Houses zu initiieren. Das heißt, er hat versucht, Immobilien aufzukaufen, befreundete KünstlerInnen aus verschiedenen Disziplinen einzuladen und sozusagen in so Communities zu bringen, leben und arbeiten gemeinsam in diesen Häusern. Das hat dann leider so mittelprächtig nur funktioniert, weil die amerikanische Gesetzgebung dann doch relativ rigide war und er sich da um verschiedene Dinge nicht gekümmert hat. Aber jetzt kommt das Zentrale. Von ihm gibt es sozusagen ein Statement, und das ist für uns auch ein relativ wichtiges Statement. Er sagt, Community Making is the biggest art. Und da würde ich jetzt gerne an dich, Jana, nochmal die Frage geben, als sozusagen Festivalmacherin, was bedeutet genau diese Aussage von Matunas für dich und auch vielleicht, wie ihr rangegangen seid an das ganze Festival?
Also letzten Endes vielleicht generell zum Kunstsommer allgemein, weil im Endeffekt so ein bisschen auch der Versuch, ja, wir haben dieses historische Erbe mit 62, das Fluxus hier unter anderem stattgefunden hat, hat aber natürlich auch auf das Zeitgeschehen damals reagiert. Das ist jetzt knapp 61 Jahre her und der Gedanke des Kunstsommers war in gewisser Weise gut, irgendwie zieht man Fluxus in Wiesbaden immer mal wieder so mit sich mit, ist jetzt aber auch nicht in der Mitte der Gesellschaft, das muss man jetzt einfach mal ganz klar sagen, es ist was Fluides, das ist toll für die Kunstströmung, aber für eine Greifbarkeit, naja, im Sinne des Wortes ultra schwierig, aber deshalb hat es ja auch einen Reiz. Und naja, der Kunstsommer ist ja im Endeffekt eine Art Experimentierfeld. Also wenn wir jetzt einfach mal regionale und überregionale Akteurinnen auf diese Kunstströmung, naja, preschen lassen in gewisser Weise oder sagen, hey, wie würdet ihr das heute umsetzen, 60 Jahre, 61 Jahre später, wie würdet ihr damit umgehen? Und das hat andere Formen als 1962, das ist auch gut so. Ich meine, du sagtest ja schon, dass George Matunas diese Fluxus Houses gründen wollte. Da muss man auch sagen, 62 oder in den 60er Jahren, Fluxus hat natürlich auch, es ist ein demokratisches Prinzip, aber es hat natürlich auch in Bubbles stattgefunden. Ne? Also das ist das Gleiche, was wir hier auch haben. Letzten Endes hat es den Kulturbetrieb angesprochen. Das mag interdisziplinär gewesen sein, aber trotz allem hatte es festgesetzte Galerien, festgesetzte AkteurInnen, die darin funktioniert haben. Und es hat auch andere angesprochen, aber erstmal in einem Kulturbereich agiert. Und Ähnliches können wir jetzt ja auch hier im Kunstsommer feststellen. Wir haben tolle Gespräche führen können. Wir hatten vor allen Dingen ein vielfältiges Programm für ein offenes Publikum. Wir sind hier mitten auf dem Marktplatz in Wiesbaden. Und natürlich mal kommen Leute, die aus dem Kulturbereich sind, die das auch interessiert. Und mal kommen Leute, die extern sind und die sich einfach dazu trauen. Aber man merkt, dass sozusagen der Querschnitt doch irgendwie heimisch ist, auch in dem Bereich, in dem wir jetzt hier alle arbeiten und agieren in gewisser Weise. Wie habt ihr das so wahrgenommen?
Ja, genau, das ist natürlich eben eigentlich die zentrale Aufgabe immer. Wie kann man sozusagen diese Blasen zum Platzen bringen oder wie kann man zumindest dafür sorgen, dass sie sich mehr berühren, dass es mehr Berührungspunkte gibt, mehr Flächen, wo man aneinander stößt und dann plötzlich merkt, so, ah, ja, eigentlich bin ich ja nicht nur Teil dieser Blase, sondern ich bin eigentlich auch Teil dieser Blase und vielleicht gibt es ja noch mehrere andere, die für mich interessant wären. Das ist aber tatsächlich immer wahnsinnig schwierig, diese unterschiedlichen Publika zusammenzubringen und ihnen zu entsprechen, in ihrer Sprache zu kommunizieren, damit sie sich auch angesprochen fühlen und dann aber genau diese Mittel zu finden, dass das aufgeht. Ich würde den Ball mal kurz zum queeren Zentrum an der Stelle weitergeben, weil ich mir da nämlich genau auch die Frage stelle, stelle ich mir sehr schwierig vor. Ihr macht Community Making, ist für euch ein zentrales Ding, das auch sehr, sehr gut funktioniert, aber du hast vorhin eben erzählt, dass nach wie vor die Angst auf der Straße sehr, sehr groß ist, Thema Selbstverteidigung und so. Also was sind für euch dann Tools und Mittel trotzdem als sozusagen eure Blase in Anführungszeichen trotzdem offen zu bleiben nach außen und Schnittstellen für die anderen zu bieten, damit es zu Kontakt trotzdem weiterhin kommen kann und auch Vorurteile euch gegenüber abgebaut werden können?
Also ich habe das im Laufe des Gesprächs jetzt auch schon mehrfach irgendwie gemerkt, dass das für uns immer wieder eine große Rolle spielt. Wir hatten dieses Thema, okay, Bubbles, die in einzelnen Stadtteilen irgendwie stattfinden. Wir hatten das vorhin im Gespräch, etwas außerhalb. Wir sind also auch nicht im Zentrum, im Herzen der Stadt mit unserem Ort. Aber wir wollen natürlich trotzdem in die gesamte Gesellschaft reinwirken. Denn was wir machen, ist ja nicht nur ein Safe Space für uns schaffen, einen Rückzugsort für uns schaffen, sondern ein ganz großer Anteil unserer Arbeit ist eben auch, eine Öffentlichkeit zu schaffen, Hürden abzubauen in die Gesamtgesellschaft hinein und eben nicht zu sagen, ah, das sind die anderen, das sind die komischen und die gehen dann irgendwie in ihre eigenen Clubs, in ihre eigenen Räume rein. Das bedeutet, da braucht es eine große Verknüpfung und ein ja, cooles Beispiel für mich ist da die Kana Jugendkirche. Jetzt bringt man queere Community und katholische Kirche nicht unbedingt so direkt zusammen. Und das ist aber genau das Interessante. Wir haben eine Jugendkirche hier im Bistum Limburg, die hier auch in Wiesbaden angesiedelt sind, die sehr proaktiv auf uns zugekommen sind und gesagt haben, hey, wir wollen queere Arbeit auch in der Kirche machen. Und wir waren am Anfang ein bisschen perplex, weil wir so dachten, naja, wie passt das zusammen? Aber es passt sehr gut zusammen, weil genau diese verschiedenen Bubbles, die sonst sehr separiert voneinander agieren, eben plötzlich zusammenkommen, sich austauschen können, Vorurteile abbauen können. Und das heißt nicht, dass jeder in der jeweiligen Bubble dann am Ende Best Friend mit jedem ist, aber man kann eben, du hast das vorhin auch gesagt, man kann plötzlich in Gespräche reinkommen und lernt dazu. Und das ist für mich so ein Beispiel und davon gibt es noch viele weitere. Und wenn da sich Menschen auch angesprochen fühlen in der Gesellschaft und auf uns zukommen wollen, dann sind wir da halt eben genau dafür auch offen.
Ich muss hier ganz kurz einhaken. Ich finde das total schön, weil ich meine, letzten Endes hättet ihr auch sagen können, ja, die katholische Kirche hat sich jetzt in der Vergangenheit nicht allzu bewahrt, für unsere Rechte einzustehen. Da hätte man auch sagen können, netter Versuch, aber wie wäre es, wenn ihr an einer anderen Tür klopft? Also, dass ihr euch da auch die Offenheit bewahrt habt und gesagt habt, okay, komm, wir lassen das jetzt einfach mal zu, dieses Gespräch, und schauen, was es bringt. Das ist ja, finde ich, eine ganz große Stärke, also von beiden Seiten. Finde ich super.
Man merkt aber auch bei einem Gegenüber, wenn eine Organisation auf einen zukommt oder Menschen auf einen zukommen, welche Offenheit da ist. Also ist das jetzt nur ein, okay, wir machen da mal irgendwie eine Aktion, damit wir nicht ganz so blöd da draußen dastehen, oder ist eben dieser Teil, die sprechen ja natürlich auch nicht für die komplette Kirche, ne? Aber ist dieser Teil, diese Organisation eben uns gegenüber offen, und das sind sie und machen ganz großartige unterstützende Arbeit, Jugendarbeit und dann passt das natürlich, dann kann man zusammenarbeiten und das eben auch themenübergreifend und nicht nur, die einen machen ihr eigenes Ding, die anderen ihr anderes.
Und dann wurde schon wieder das Handtuch geworfen. Ich finde, eigentlich kommen wir jetzt so richtig in den Fluss gerade. Ich denke so, jetzt könnte es noch mal 3 Stunden gehen, das Reden und Quatschen. Aber jetzt gehen wir noch mal kurz, hören wir in den 4. Satz unserer Partitur rein. Ich bin mir sicher, dass wir da genau zu dem Thema jetzt auch noch mal was hören werden. Klangbeschreibungen, die destilliert sind aus all dem, was wir die letzten Tage und Wochen so eingesammelt haben. Ein letztes Mal die Partitur Wiesbaden, bitte.
The Biggest Art. Das geschäftige Miteinander in belebten Stadtteilzentren, das Hin- und Hergeschnatter ehrlichen Diskutierens, das Knistern solidarischer Vereinbarungen, das Rascheln von Insekten, wenn sie in ebenso vielen Hotels wohnen dürfen wie Menschen, der dynamische Zusammenklang spielender Kita-Kinder, der Jubelapplaus für solidarischen Widerstand, der Klang des Feierns, wenn wir alles geschafft haben. Der Klang einer menschenwürdigen Bürokratie, der Klang schmutziger Wäsche, die alle nur noch face-to-face in Waschsalons waschen. Der Klang, der entsteht, wenn Eigentum verpflichtet, konsequent angewandt wird. Der zärtliche Klang des Feinschliffs an der Begegnung, die erholsame Ruhe in Idealkrankenhäusern. Die kostenlosen Konzertklänge, die aus unzähligen Proberäumen erschallen, die massenhafte Aussprache unbenannter, deutlich diverser klingender Straßennamen. Die stimmige Sinfonie zart, fein, sensibel, aufeinander eingestimmter Stadtredakteurinnen. Fließgeräusche von 5 Bächen, die sich zu einem See vereinen. Freudvolles Weinen nach Beendigung des Ukraine-Krieges. Kinderlachen, Kontaktgeräusche sich begegnender Körper. Lautstarke Klänge des Erinnerns. Dankeschön.
Ja, Ja, Titus, dann würde ich den Ball nochmal, wir haben noch gerade so 5 Minuten, 10 Minuten, den Ball nochmal kurz zu dir spielen zum Thema Community Making.
Ja, gerne. Bei der Sammlung der Straßennamensvorschlägen durfte ich mit meinen Begleiterinnen 500 Einzelgespräche mit Wildfremden auf offener Straße führen, 180 konkrete Namensvorschläge tatsächlich ernten und habe einen großen Appetit auf reale Begegnung und Gespräch kennengelernt mit Menschen wirklich aller Art. Und das hat mich fast umgehauen. Das habe ich in diesem Umfang überhaupt nicht mir vorgestellt, dass die Resonanz so ist. Und ich würde sagen, das Potenzial des öffentlichen Raumes, lasst es uns feiern, lasst es uns nutzen, ausbauen, ausbauen, ausbauen. Danke, Fluxuskunstsommer. Und nicht die defätistischen oder destruktiven Stimmen und Maßnahmen überbewerten, die müssen wir ernst nehmen. Wer klaut, stiehlt, schlägt, was kaputt macht, ja, das geht so nicht, aber da sind viel mehr Leute unterwegs im öffentlichen Raum in größter Verschiedenheit, die miteinander gut umgehen, konstruktiv umgehen. Wenn von Hunderten zwei ein großes Problem machen, sind die 98 anderen weniger sichtbar. Das müssen wir uns immer klar machen. Ich sehe ein Riesenpotenzial in diesem öffentlichen Raum und ja, freue mich auf viele weitere Schritte und Impulse, da miteinander in Begegnung zu kommen.
Klingt ja fast schon wie ein Schlusswort. Ich würde trotzdem die Gelegenheit einmal nutzen, zumindest den Versuch zu unternehmen oder sozusagen, wenn ihr mal kurz etwas euch so öffnet, auch zu den Menschen, die da unten sitzen. Also falls es jetzt hier von den Anwesenden noch Menschen gibt, die auch noch mal die Chance nutzen wollen würden, sich kurz hierher zu setzen und noch irgendein wichtiges Statement, ein Geräusch, ein Klang, was auch immer hier loszuwerden, dann wäre jetzt die Möglichkeit dafür und ich gewähre dafür jetzt 10 Gedenksekunden. Okay, ich glaube, es scheint nicht der Fall zu sein. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt hier in die Abmoderation. Wir brauchen, glaube ich, einige Handtücher jetzt. Da würde ich Jörg und Tim bitten, die Handtücher zu organisieren. Ich kann sagen, dass jetzt diejenigen, die noch ein bisschen Lust haben, tatsächlich in unser Mixtape hier auf der wunderschönen Liegelandschaft noch reinzuhören, dass wir gleich nach dem Boxcast noch einmal für eine halbe, dreiviertel Stunde, maximal Stunde, den Rumble Park eröffnen. Man kann noch mal das Handtuch werfen, man kann noch einmal durch die Brüllbox oder die Flüsterbox rufen, man kann noch einmal auf die Liegelandschaft, man kann noch mal versuchen,
die Boxbirne zu zerkloppen. Dazu möchte ich ganz herzlich einladen, 4 Personen, eine Boxbirne, eine Stunde Zeit, ist das zu schaffen. Wiesbaden, are you ready to rumble?
Dann für euch alle, die ihr mitgemacht habt, ihr bekommt als Andenken unser schönes orangenes Boxclub-Handtuch. Und ich bitte nochmal um einen herzlichen Applaus für euer Mitmachen. Danke, dass ihr dabei wart. Und wir treffen uns gleich in 10 Minuten da drüben an der Handtuchwurfstation und werfen nochmal alle gemeinsam, also überlegt schon mal wofür, noch einmal das Handtuch. Und du möchtest aber noch was sagen.
Ich wollte mich bei euch bedanken für euren Einsatz und die ganzen Gespräche und das Engagement, was ihr in den letzten 7 Wochen hier erbracht habt. Das ist absolut nicht in Worte zu fassen und vielen lieben Dank. Das war wirklich ein tolles Projekt.
Ja, dann, oh, da kommt der Gong tatsächlich pünktlich zum Ende. Hier auf diesem wunderschönen Platz. Es ist die Sonne einmal von links nach rechts gewandert. Und ich würde sagen, das letzte Wort gehört jetzt erstmal unserem Outro und nach dem Outro dann der Ukulele-Band. Tschüss!
Box Club.
für was wirfst du heute das Handtuch?
Ich werfe das Handtuch für eine gleichberechtigte und respektvolle Gesellschaft.
Ich werfe das Handtuch für alle Handtücher in solidarischer Einigkeit.
Für wesentlich mehr Kunst im öffentlichen Raum und Kulturförderung in Wiesbaden.
Für alles, was Gemeinschaft stiftet.
Dass das Drogen und dass überhaupt Zigaretten, Drogen alles abgeschafft sein sollte.
Für eine Sichtbarmachung von der Kultur für eine Sozialgesellschaft. Dass man weiß, wie wichtig das eigentlich ist und wie viel Einfluss das nehmen kann.
Für ein entspanntes Miteinander.
Mehr Bücher.
Für Städte, die wieder für Lebewesen gemacht sind.
Für das stabile ökologische Gleichgewicht, das wir alle brauchen. So wie zum Beispiel die Atmosphäre, die uns atmen lässt.
Okay, also auf drei, das heißt mit drei. Ja? Are you ready to rumble?
Yeah!
Eins, zwei, drei!
Box Club!
Ist ein Projekt von Red Park im Rahmen des Kunstsommers Wiesbaden 2023 und des Festivals Fluxus Sextiles. Gefördert vom Kulturamt der Stadt Wiesbaden, dem Kulturfonds Frankfurt-Rhein-Main sowie dem Fonds Darstellende Künste aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im Rahmen von Neustart Kultur. Mit freundlicher Unterstützung von Linie Rosé. Es sprachen Maike Helmbrecht, Steffen Lars Popp, Tim Schuster und Jörg Thums, sowie viele Menschen von der Straße. Boxclub, Jörg Ritter. Musik, Diego Badian.